Die Causa Wolf mag für die meisten Menschen in der Stadt eine Marginalie sein. Da aber der Wolf so wunderbar dazu geeignet ist, den Leuten Angst zu machen, wird er halt eben vom rechten Spektrum sehr, sehr gerne als Symboltier genommen, um Angst zu machen und um zu zeigen, wie handlungsunfähig unsere parlamentarische Demokratie ist. Und damit wird der Wolf leider auch eine Nagelprobe für das Ringen um demokratische Strukturen. Und da gibt es eine Menge Leute in diesem Land, die abschaffen wollen. Dafür kann man den Wolf ganz wunderbar benutzen.
Hier ist der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Wolfspodcast. So schnell kann es gehen, dass wir schon wieder da sind. Und ich freue mich heute auf ein sehr intensives Gespräch mit dem rheinland-pfälzischen Weidetierhalter Hanno Pilatz. Der Pferde-, Muli- und Eselhalter war zuletzt in Folge 72 und in Folge 80 mein Gast. Und heute wieder. Hallo, herzlich willkommen, lieber Hanno.
Hallo, liebe Sabine.
Ich habe mal eine Frage an dich. Wie ist das eigentlich mit deinem Esel, deinem Muli und deinen Pferden? Schützen die sich selber oder hast du da Vorkehrungen getroffen?
Ich gehe davon aus, dass sie sich selber schützen.
Die bringen ja auch alles mit, was es so braucht. Ne? Man sagt ja, dass Esel sehr wehrhaft sind gegenüber Wölfen.
Mäusekel sind viel schlimmer. Also wir haben seit 2012 Hunde. Und alle Hunde haben lernen müssen, dass man die Zähne von Maultieren brennen lässt. Ansonsten lernt man das Fliegen.
Ist das so?
Ja, klar.
Okay.
Also ein Maultier, wo ein, ich sag mal, minder bemittelter Schäferhund versucht, irgendwie seine Zähne irgendwie in die Beine oder so einzugraben, da kommt es gar nicht zu. Die treten sowas von, du musst wissen, Maultiere sind Hybriden.
Ja, okay.
Und da entsteht irgendetwas, was niemand begreift, was wissenschaftlich nicht erklärt ist. Wir nennen das den Heterosis, den Andersartigkeitseffekt. Die sind einfach viel klüger als Esel und noch viel klüger als Pferde. Die können fürchterlich treten.
Aber dann wäre das doch die Lösung für den Herdenschutz. Stellt man sich so einen Muli dazwischen und schon ist Ruhe im Karton.
Naja, aber da musst du mit umgehen können. Das ist so ähnlich wie mit Herdenschutzhunden. Also die, ich sag mal so, es gibt leider immer mehr Leute, die einen Muli wollen, weil das sowas Außergewöhnliches ist. Das sind oft Leute, ja, die sich mehr oder weniger aus Eitelkeit irgendwie mit Equiden umgeben und das geht unglaublich schief.
Okay.
Es gibt so einen schönen Spruch, mit einem Muli musst du so umgehen, wie du mit dem Pferd umgehen solltest. Meine schützen sich selbst, da bin ich mir sicher.
Okay, dann freue ich mich, dass du heute wieder am Start bist, dass du dir die Zeit nimmst zu unserer Folge. Wir haben uns ja heute vorgenommen, mal so ein bisschen auf die aktuelle Situation einzugehen, über die drängenden Fragen, die aus dieser Gesetzesnovelle entstehen, ja, und dem, was da drumherum passiert. Deswegen ist es gut, dass wir uns heute hier nochmal zusammensetzen und all das nochmal beleuchten. Gerade mit Blick auf die letzte Folge 83, die Sonderausgabe zur Änderung des BNHG. Das hat uns ja eiskalt erwischt. Also wir wussten ja mehr oder weniger, dass das kommen könnte. Aber ich sag mal so, transparent und fair wäre gewesen, man hätte diese Änderung des BNHG gleich in die erste Lesung mit eingearbeitet und vor allen Dingen in der Verbändeanhörung schon dabei gehabt. Ja, dann hätte man entsprechend darauf auch reagieren können. Jetzt kommt so ein bisschen wie durch die kalte Küche, oder?
Der ganze Zeitplan der Bundesregierung ist erschreckend. Die wollen das Ding durchpeitschen, so dass möglichst keiner merkt, was da eigentlich passiert. Und in dem Zusammenhang möchte ich auf deine vorletzte Folge verweisen. Da hat Nela Medea eine ganze Menge toller Sachen gesagt. Die junge Frau hat mir offen gestanden, den Glauben an die Menschheit wieder, vor allem an die junge Menschheit, so ein bisschen zurückgegeben. Und Nela Medea hat vor allem eins gesagt, schreibt dann eure Abgeordneten, und zwar ganz, ganz schnell. Das muss nächste Woche passieren.
Ja.
Weil wir im Moment davon ausgehen müssen, dass die finale Abstimmung im Bundestag noch vor dem 1. Februar stattfinden soll.
Final, meinst du wirklich? Also ich bin mir da gar nicht so sicher, weil wir hatten ja am 14. Januar die erste Lesung im Bundestag, ne? Danach ist ja der Entwurf in den Agrarausschuss gekommen und wo er dann klammheimlich ja auch geändert wurde, kennen wir ja alles. Und dann gibt's ja eigentlich eine zweite und dritte Lesung. Ich gebe zu, dazu habe ich jetzt in den Parlamentsdokumenten noch nichts gefunden. Also es kann sein, dass sie das auslassen, aber momentan steht das noch nicht fest. Wir wissen nur, dass sie am 30. Januar wieder tagen, ne? Und dass sie es eilig haben.
Meine Sorge ist, dass sie es durchpeitschen wollen, weil sie ganz genau wissen, was sie da im Grunde genommen demokratiefeindliches fabrizieren.
Ja.
Ja. Und wir können dem eigentlich nur jetzt begegnen, indem wir jedem, der die Sache kritisch sieht, genügend Argumente, Munition, wie auch immer du das nennen willst, an die Hand geben, damit er sie das tun kann, was die junge Frau vorgeschlagen hat, nämlich an seinen Abgeordneten schreiben und sagen,
dazu muss ich zur Ehrenrettung halber sagen, dass wir das natürlich bereits seit vielen, vielen Wochen tun. Es ist auch ein offener Brief von uns rausgegangen, aber darüber hinaus, und da werden jetzt einige Podcast-Hörerinnen und Hörer wissen, wen ich meine, haben ganz, ganz viele an ihre Abgeordneten geschrieben und es gibt auch fleißig Rücklauf. Ich kriege den Rücklauf auch immer zu Gesicht und wundere mich wirklich sehr. Also es gibt von der CDU in der Regel diese Standardantworten, die wirklich mich wenig befriedigen, wenn ich die lese, wo ich denke, oh Gott, die können sich doch ein bisschen mehr Mühe geben. Weil die Hörerinnen und Hörer, die sich an ihre Abgeordneten wenden, die geben sich durchaus Mühe und schreiben da wirklich sehr, sehr gute Texte hin. Aber was mich jetzt wirklich echt freut, ist, dass wir bei der SPD ganz gut landen. Da hat es jetzt ein paar Antworten gegeben, die zwar immer noch triefen von Desinformationen, ne? Das zieht sich eigentlich durch alle Antworten, dass die Abgeordneten wirklich auf dem Holzweg sind mit dem, was sie über das Thema wissen, über das Thema Wölfe und Koexistenz und überhaupt. Und aber bei ganz vielen SPD-Abgeordneten Gesprächsbereitschaft. Und da gerätschen wir jetzt rein. Das heißt, da gibt's jetzt weiterführende Gespräche. Ne? Und das läuft im Hintergrund aber schon seit, ach, lass mich lügen, seit 4-5 Wochen machen wir das schon. Das ist ein längerer Prozess, der braucht ja auch so ein bisschen Zeit, weil das Ganze natürlich auch, das kommt ja nicht direkt zu denen und dann brauchen die ein paar Tage, ehe sie antworten, ehe sie es gelesen haben und so weiter. Aber da gibt's ein paar Lichtblicke, ja, wo man sagen kann, da können wir ansetzen und weitermachen. Und das tun wir natürlich auch. Ne? Ich selber bin auch mit ein paar Grünen im Gespräch. Und da ist natürlich sowieso offene Türen. Ne? Bei den Grünen deutlich mehr, als man vielleicht jetzt so wahrnimmt in der Öffentlichkeit. Wir denken immer so, ja, die Grünen, die haben sich ja mehr oder weniger auch auf diesen Regierungskurs mit eingeschworen. Ja, das haben sie, aber nicht alle. Und da gibt's wirklich ein paar Lichtblicke. Und vielleicht haben wir demnächst sogar auch hier eine grüne Politikerin oder einen grünen Politiker bei uns im Podcast und definitiv haben wir auch einen von der Linken. Also wir werden jetzt auch mal die Perspektive wechseln im Podcast und uns mal die Seite der Parlamentarier anhören. Das ist geplant für die nächsten Wochen. Hast du irgendwie eine Idee, ernsthaft jetzt, ne? Ich weiß, die Frage habe ich schon 1000 Mal gestellt. Warum ist das Verhältnis zwischen Menschen und Wölfen und Menschen so schwierig? Wobei von zwischen Wölfen und Menschen ja weniger als zwischen Menschen und Wölfen. Woran liegt das?
Also das ist eine steinalte Sache, im wahrsten Sinne des Wortes. Das geht mehr oder weniger bis aufs Alte Testament zurück. Aber ne, ich sag mal so, dass man Frauen keine Seele zugesprochen hat, dass Frauen dümmer sind als Männer und in die Küche gehören, ist auch genauso alt. Heute haben wir folgende Situation. Weidetierhalter haben im Zweifelsfall mit dem Wolf mehr Mühe. Und jeder, der um die Ecke kommt und sagt, wir regeln das Problem für dich, indem wir Herdenschutz mit der Büchse machen, wie das Helmut Dammann-Tamke behauptet, der freut sich. Ne, der braucht da keinen Zaun zu bauen, hat Arbeit genug. Wir wissen aus 5 Studien aus 5 verschiedenen europäischen Ländern, wo zum Teil die Wolfsjagd wieder eingestellt wurde, wegen Sinnlosigkeit, und dass das nicht funktioniert. Die Bundesregierung hat etwas vor, was nachweislich in 5 europäischen Ländern nicht funktioniert hat. Ja, das muss man einfach mal ganz laut und deutlich sagen. Und zwar dergestalt, dass es den Weidetierhaltern eher geschadet als genutzt hat. Man muss aber auch sehen, dass Weidetierhalter sehr stark unterwandert sind von Kräften des rechten Spektrums, des rechten Randes. Es gab gestern Abend in Rennerod, das ist gehört zum Westerwald, ist aber in so einem Dreiländereck zwischen Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, gab es ein großes Mahnfeuer. Und diese Ecke ist dafür bekannt, dass da sehr viele Reichsbürger, Neonazis und AfD-Extremisten aktiv sind. Und die haben dieses Thema vereinnahmt. Und die haben auch manche Weidetierhalter vereinnahmt. Das ist ein Riesenproblem. Ja? Tatsache ist, das, was die Bundesregierung vorgibt zu wollen, nämlich den Weidetierhaltern zu helfen, hat, wie schon gesagt, in 5 europäischen Ländern zum Teil vor 10 Jahren probiert, in Spanien hat man 2015 Wölfe bejagt, hat nichts genutzt, ist wissenschaftlich erwiesen. Das Gleiche gilt für Frankreich. Da wird noch gejagt. Jetzt ist eine Klage gewonnen worden, die Wolfsjagden in Frankreich erstmal einstellen. Also die mussten sie einstellen. Ne? In der Slowakei hat man Wölfe bejagt, hat es eingestellt. Ja, und da gibt's diese Studien, die du alle schon verlinkt hast, die ganz klar sagen, bringt nichts. Ja, ich möchte noch eine wichtige Sache zum Thema Weidetierhalter und deren Wertschätzung in unserer Gesellschaft sagen. Insbesondere der Deutsche Bauernverband, der hat die Weidetierhalter eigentlich immer nur negiert. Der hat die eigentlich immer nur für völlig unbedeutend gehalten. Ne? Ein konkretes Beispiel. Vor etlichen Jahrzehnten ist die Agrarförderung der Europäischen Union von Produktionsmenge auf Fläche umgestellt worden. Man hat festgestellt, das ist besser, funktioniert aber leider nicht bei Schäfern, weil die weiden nach. Die haben keine Flächen und die sind die Gekniffenen. Das hat man in Brüssel relativ schnell begriffen, hat gesagt, okay, bei Schäfern lassen wir eine Ausnahme zu. Da ist eine Weidetierprämie möglich, also da ist eine Förderung, eine Agrarförderung nach Produktionsmenge, sprich nach Anzahl der Tiere auf der Weide möglich. Aber Schafhaltung ist in vielen europäischen Ländern sehr, sehr unterschiedlich. Wir stellen das den Mitgliedstaaten anheim. Das Mitgliedstaat Bundesrepublik Deutschland, der Mitgliedstaat Bundesrepublik Deutschland hat das nie umgesetzt. Also eine Weidetierprämie für Schäfer in Deutschland, um denen zu helfen, um der deutschen Schäferei zu helfen, hat es nie gegeben. Schlicht und ergreifend, weil die Weizenbarone und die Schweinefürsten und wie sie alle heißen, nicht einen halben Prozent ihrer Agrarförderung an die armen Schäfer abgeben wollten. Und die Bundesregierung hat dabei tatenlos zugesehen. So viel zum Thema, die Weidetierhalter sind der Bundesregierung wichtig.
Das gibt's gar nicht.
Ist nachweislich Blödsinn. Das Argument, wir wollen den Weidetierhaltern helfen, ist ein vorgeschobenes Argument. Mhm. Das hätte man längst tun können. Das hätte man auch schon vor 10 Jahren tun können, indem man die Herdenschutzberatung und die Herdenschutzförderung intensiviert hätte. Das, was den Weidetierhaltern wirklich hilft, sind vernünftige Zäune und in schwierigen Situationen auch Herdenschutzhunde. Und dann guckst du dir einfach mal die Bundesländer an, wo da wann wie gefördert wird. Und das ist einfach ein fürchterlicher Flickenteppich, der vorne und hinten nicht funktioniert. Wir haben regelmäßig Wolfsangriffe auf nicht geschützte Tiere, aber in Gebieten, wo es auch keine Herdenschutzförderung gibt. Mhm. Ja, wo dann zum Beispiel die rheinland-pfälzische Landesregierung sagt, naja, wenn drei Vorfälle da passiert sind, dann denken wir mal über eine Förderung nach. Vorher gibt's keine. Ja, man muss sich einfach überlegen, dass hier geschossen werden soll, obwohl das mildere Mittel, nämlich die Tiere auf der Weide zu schützen, in den allermeisten Fällen weder gefördert wird, noch vernünftig beraten.
Also wir haben noch gar nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Dann scheint es so ein bisschen so, als wären die Weidetierhalter so ein bisschen Schutzschild für irgendwas anderes. Denn eins müssen wir ganz klar feststellen, das neue Jagdgesetz, das bedient die Interessen einer kleinen Minderheit, ne? Gegen die Interessen der großen Mehrheit. Da müssen wir nochmal ganz ausdrücklich darauf hinweisen. Die Menschen im Land wollen die Wölfe. Mehrere wirklich statistisch belastbare Umfragen belegen das. Also nicht irgendwelche CWEI-Umfragen, sondern echte Umfragen, die wissenschaftliche Relevanz haben. Und da ist die Frage, wie kann sowas passieren? Das ist ja dann, klingt wie so ein Fiebertraum, ja, dass so Leute, dass so Mächte am Werk sind. Wir können die nicht mehr kontrollieren und die führen ja nichts Gutes im Schilde.
Das ist ganz einfach zu erklären. Du hast da eine Gemengelage zwischen Selbstbedienung und Schielen nach dem rechten Rand. Selbstbedienung bedeutet, ein relativ hoher Prozentsatz der Politiker ist Jäger. Ja, also 5% aller Bundestagsabgeordneten geben freiwillig an, dass sie als Hobby zur Jagd gehen. Ein relativ großer Teil dürfte das verschweigen. Also ich behaupte, der Prozentsatz der Jäger an den Abgeordneten des solchen Bundestages ist wahrscheinlich 20 Mal so hoch wie der Durchschnitt in der Bevölkerung. Ja, das ist das eine. Ja, also es geht denen im Zweifelsfall um die eigenen Interessen, zumindest ein relativ hoher Prozentsatz der Menschen, die da zu entscheiden haben. Der zweite Aspekt, man schielt nach dem rechten Rand. Die AfD erklärt seit Jahren, der Wolf gehört reguliert, der Wolf gehört wieder ausgerottet, der Wolf gehört abgeschossen. Ja, und dann glaubt man halt, man könnte die 40%, die AfD in manchen östlichen Bundesländern jetzt schon zu erreichen scheint, eventuell reduzieren, indem man denen zuvorkommt.
Bei anderen Themen ja auch, ne? Das ist ja genau das gleiche Muster.
Ja, klar. Mhm. Das ist das gleiche Muster. Aber aus meiner Sicht macht die Bundesregierung mit dem neuen Bundesjagdgesetz wirklich das, was sie leider nicht selten tut. Sie geht auf dümmlichen Stimmenfang im rechten Spektrum. und hat dann aber noch ein eigenes Interesse, weil eben ein relativ hoher Prozentsatz der Politiker zum erlauchten Kreis der Trophäen- und Gesellschaftsjäger gehört.
Ja, ja.
Nimm der Hendrik Wüst, den Traumschwiegersohn der Republik.
Ja.
Der Mann ist Jäger.
Ach, auch, ja, okay. Wusste ich gar nicht.
Und Alois Rainer tritt regelmäßig auf Jägerveranstaltungen auf und hält da große Reden. Also die haben dann vehementes Eigeninteresse dran.
Ja.
Weißt du, was das Ärgerliche an der Sache ist? Ich kann dir minutiös nachweisen, dass wir den Wolf dringend aus ökologischen Gründen brauchen, damit unsere Enkel und Kinder noch Luft zum Atmen haben. Hier geht es nicht um die Finanzen von kommenden Generationen, wie beim Rentenpaket. Hier geht es mehr als um Geld. Hier geht es um die Luft zum Atmen.
Es ist so.
Ja, und dann werden die Interessen unserer Kinder und Enkel verschachert, um am rechten Rand nach Stimmen zu fischen und eigene Interessen zu bedienen. Das ist in hohem Maße undemokratisch.
Ja.
Und wenn die SPD da mitstimmen wird, dann wird irgendwann mal ein Lars Klingbeil als der Totengräber der deutschen Sozialdemokratie in die Geschichtsbücher eingehen. Das ist meine ganz persönliche Meinung zu diesem Thema.
Man hat immer so das Gefühl, die wollen so ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen. Ne? Die werden so angetriggert von rechts außen, so nach dem Motto, tut was, ihr guckt immer nur zu. Die Leute springen drauf an und dann haben die das Gefühl, sie müssen jetzt irgendwas beweisen oder machen sie irgendetwas, was ihnen ja vermeintlich Stärke verleiht. Sie setzen sich durch und erfinden dann ihre eigenen Regeln, so wie jetzt hier eben, dass sie sagen, okay, Wissenschaft hat hier nichts verloren. Wir haben hier politische Dinge zu entscheiden, da ist die Wissenschaft außen vor. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem bei dem ganzen Thema, dass die eben halt wirklich unter Druck sind. Und anstatt jetzt wirklich mal zu sagen, man kann als Politiker unglaublich gut punkten, ist meine persönliche Meinung bei den Leuten, durch Haltung. Ich glaube, dass die Menschen im Land gar nicht so doof sind, wie sie immer gehalten werden, sondern dass, wenn man denen mal sagt, pass auf, Freunde der Nacht, es wird jetzt ein bisschen rumpelig, wir haben ein paar große Themen zu beackern, aber wir zusammen schaffen das, wir sind eine unglaublich gute, aufgeräumte Gesellschaft. Wir haben uns wirklich gut vorbereitet auf das, was jetzt kommt. Und wir sind jetzt mal ehrlich. Wir sagen euch, was kommt. Aber wir sagen euch auch, und da könnt ihr uns beim Wort nehmen, wir schaffen das. Gut, das Wort ist ein bisschen abgenutzt, aber du weißt, was ich meine. Und anstatt das zu tun, einfach mal Haltung zu zeigen, sagt man hier, wir knicken ein, wir machen hier den Büttel vor den Rechten und bedienen deren Themen und so holen wir uns alle Wählerinnen zurück. Und das ist, glaube ich, der Grundfehler, den Sie alle machen, oder?
Wenn die Bundesregierung Handlungsfähigkeit zeigen wollte in der Sache Wolf, dann würde sie beim Herdenschutz ein ganz klares Signal geben, die Länder und im Zweifelsfall auch die politischen Strukturen unterhalb der Landesebene massiv unterstützen beim Herdenschutz. Ja, es müsste in Deutschland einen flächendeckenden Herdenschutz geben, auch in den Ländern, in den Bundesländern, wo der Wolf so gerade erst ankommt. Den gibt es aber nicht. Wenn du dir nur Rheinland-Pfalz, mein Bundesland, anguckst, wo hier Herdenschutz gefördert wird und wo er nicht gefördert wird, das ist einfach lächerlich.
Mhm.
Und wir haben eine grüne Umweltministerin in Rheinland-Pfalz, das ist Katrin Eder.
Mhm.
Die schafft es nicht zu sagen, der Wolf kommt immer mehr in unser Bundesland, der taucht da auf, der taucht dort auf und jeder Schafsriss ist ein Problem, weil erstens kocht die öffentliche Meinung sofort über, die kocht wirklich bis zum Anschlag, bis der Deckel wegfliegt. Das ist das eine Problem und das zweite, viel schlimmere Problem, wir haben mal wieder einen Wolf angefüttert, wir haben mal wieder einen Wolf auf Schafe konditioniert, weil kein Herdenschutz da war, weil kein Herdenschutz gefördert wurde, weil es keine Herdenschutzberatung gab.
Mhm.
Und das gilt für, ich weiß nicht genau, mindestens 2/3 des Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Und das ist in Baden-Württemberg nicht besser, das ist in Hessen nicht besser, das ist in Bayern nicht besser.
Mhm.
Hier hätte man unendlich Gelegenheit, Handlungsfähigkeit zu beweisen. Das tun sie aber nicht. Und das Schlimme an der Sache ist, das wird ja schiefgehen. Ja?
Mhm.
Wenn wir jetzt anfangen, den Wolf zu bejagen, dann wird der Herdenschutz oder dann werden die Übergriffe auf Weidetiere eher zunehmen als abnehmen.
Ja, klar.
Dann wird man sagen, naja, dann schießen wir halt mal ein bisschen mehr. Aber in letzter Konsequenz wird die Bundesregierung dann einräumen müssen, ja, was die Spanier, Franzosen, Slowaken, Slowenen, Letten und Schweden vorher schon wussten, haben wir eigentlich ignoriert.
Ja.
Das werden die natürlich nicht tun.
Nein.
Aber so kann man es ihnen vorwerfen. Und weißt du, was dann passiert? die Politikverdrossenheit steigt. Und
genau.
Deshalb sage ich, die Causa Wolf mag für die meisten Menschen in der Stadt eine Marginalie sein. Da aber der Wolf halt so wunderbar dazu geeignet ist, den Leuten Angst zu machen, wird er halt eben vom rechten Spektrum sehr, sehr gerne als Symboltier genommen, um Angst zu machen und um zu zeigen, wie handlungsunfähig unsere parlamentarische Demokratie ist. Und damit wird der Wolf leider auch eine Nagelprobe für das Ringen um demokratische Strukturen. Und da gibt es eine Menge Leute in diesem Land, die die abschaffen wollen. Dafür kann man den Wolf ganz wunderbar benutzen.
Weil der Konflikt ist ja eigentlich beherrschbar. Also das heißt, wir wissen ja, wie es geht, oder?
Weißt du, ich gehe noch einen Schritt weiter. Du hattest Ines da, ne, in deiner Sonderfolge jetzt vor ein paar Tagen. Das mit dem BNHG, also dem Bundesnaturschutzgesetz und diesen klandestinen, heimlichen Änderungen, hat sie Gott sei Dank ausgegraben. Ich habe mir das näher angeguckt. Weißt du, worum es da im Wesentlichen geht?
Na?
Um das Aneignungsrecht. Ja. Das Bundesnaturschutzgesetz verbietet es derzeit, selbst wenn das Bundesjagdrecht so durchkommt, also die Reform des Bundesjagdgesetzes so durchkommt, wie die Bundesregierung sich das vorstellt, dann ist es immer noch nicht möglich, einen Wolf, einen toten Wolf zum Präparator zu bringen und sagen, präparieren wir mal das Fell, das will ich an die Wand hängen. Ja, so wie das Bundesnaturschutzgesetz derzeit beschaffen ist, ist das verboten, weil der Wolf immer noch eine geschützte Tierart ist. Und genau deshalb ändern die das Bundesnaturschutzgesetz, damit wir endlich einen Wolfspelz an die Wand hängen können. Und das Stichwort dafür heißt Aneignungsrecht.
Mhm.
Wenn du einem Jäger die Erlaubnis gibst, einen Wolf abzuschießen, und er muss den dann beim Leibniz-Institut für Zoologie abgeben, damit die den untersuchen können, und er darf den leider nicht behalten, dann ist er ein bisschen piefig, ne? Dann ist er ein kleines bisschen sauer, weil er sagt, jetzt habe ich eine wunderbare Trophäe erbeutet und darf die noch nicht mal behalten.
Da siehst du die wahre Motivation, ja.
Ja, da sehe ich eine wesentliche Motivation, das Bundesnaturschutzgesetz zu ändern, so wie es Ines vorgestern in deinem Wolfs-Podcast beschrieben hat. Und das macht aus meiner Sicht auch deutlich, wo ein relativ großer Teil der Motivation herkommt, mit der die Bundesregierung jetzt die Änderung des Bundesjagdrechts durchpeitschen möchte.
Darf ich dir mal eine persönliche Frage stellen? Wie findest du das, dass das so Stickum durch die Hintertür passiert ist? Bist du nicht auch der Meinung, dass man diese Änderung des BNHG auch schon in die erste Version hätte einarbeiten müssen?
Das ist, ich vermute, einigen Leuten nicht aufgefallen. So wie die gesamte Änderung, so wie die ganze Causa Wolf, die die Bundesregierung jetzt versucht durchzupeitschen, juristisch, handwerklich eine Katastrophe ist, ne? Vereinbarkeit mit der FFH-Richtlinie und so weiter und so fort. Und die haben schlicht und ergreifend vergessen, dass bestimmte Dinge im Bundesnaturschutzgesetz geregelt sind, die verhindern, dass ein Jäger, der einen Wolf geschossen hat, den mit nach Hause nehmen darf. Und dann haben sie gesagt, oh Scheiße, da müssen wir aber noch nachbessern. Ich glaube, dieses plötzliche Auftauchen von Änderungen des Bundesnaturschutzgesetzes, das kann Absicht sein, um das irgendwie klandestin, also heimlich hinter verschlossenen Türen noch durchzuhauen und keiner merkt so richtig, keine Verbändeanhörung und so weiter und so fort. Aber meine Vermutung ist, dass das eigentlich der unsauberen, der handwerklich, juristisch unsauberen Vorgehensweise der Bundesregierung geschuldet ist, dass plötzlich irgendeinem Ländervertreter aufgefallen ist.
Nee.
So nach dem Motto.
Weißt du, wem das aufgefallen ist mit dem BNHG? Das hat Helmut Dammann-Tanke gesagt. Nach der ersten Version hat er gesagt, da gibt's noch Nachbesserungsbedarf. Das waren seine Worte. Und daraufhin, da weht der Wind her.
Aber Sie haben es sehr spät gemerkt.
Ja, genau.
Also im Grunde genommen hättest du so eine Sache als Bundesregierung mit Besonnenheit angehen müssen, hättest sagen müssen, okay, wir haben hier ein Bundesnaturschutzgesetz, wir haben hier ein Bundesjagdgesetz. Und die beiden müssen wir so ändern, damit wir endlich einen Wolf an die Wand hängen können. Das ist zumindest aus meiner Sicht die wahre Zielsetzung hinter diesen Änderungen, ja, die man davor hat. Aber das haben sie irgendwie nicht hingekriegt. Sie haben einfach irgendwie mal angefangen mit dem Bundesjagdgesetz und haben gesagt, da können wir eigentlich alles drin regeln. Und dann hat irgendjemand gesagt, Moment mal, das kann durchaus ein Jurist vom Deutschen Jagdverband gewesen sein, der gesagt hat, Moment mal, wir haben da noch ein Bundesnaturschutzgesetz. Ja, und die Naturschutzverbände, die klagen ja gerne, ne? Den ersten Wolf, den wir abschießen, da werden die dann klagen und sagen, hier, das verstößt gegen das Bundesnaturschutzgesetz, wenn ihr den jetzt mit nach Hause nehmt. Aber das ist eigentlich das, was da passiert, was Ines so wunderbar dargestellt hat, ist die beste Methode, die Bundesregierung mit ihren wahren Motiven, hinsichtlich ihrer wahren Motive zu demaskieren. Mhm. Da wird eigentlich klar, worum geht es denen wirklich? Mhm. Denen geht es ums Wölfe abknallen.
Ja, ein lang gehegter Wunsch von vielen Jägern und Jägerinnen in diesem Land, endlich mal einen Wolf zur Strecke zu bringen. So sagt man ja, glaube ich. Sagt man sowas? Zur Strecke zu bringen oder,
ja,
oder zu erlegen?
Die haben da ihre eigene Sprache.
Okay, aber ist auch egal. Wie auch immer, wir wissen, wir haben es durchschaut und wir sind da dran und wir werden auch nicht müde werden, darauf hinzuweisen und wir werden auch nicht müde werden, die Bundesregierung zu kritisieren. Das tun wir natürlich immer fair und korrekt und auf dem Boden wissenschaftlicher Fakten. Alles, was ihr dazu wissen müsst, könnt ihr natürlich in den Shownotes sehen. Lieber Hanno, du hast dir im Vorfeld dieser Folge 3 Wörter oder sagen wir Begriffe ausgesucht und du nennst sie Unwörter. Und diese 3 Begriffe und Wörter möchtest du gerne hier in dieser Folge noch einmal besprechen. Wollen wir mit dem ersten Wort anfangen, wo ich ein bisschen gestaunt habe? Du hast dir das Wort regulieren ausgesucht. Was hat es da mit auf sich?
Ich hau jetzt mal 3 Thesen raus. Erstens, man muss den Wolf nicht regulieren, das wissen wir. Ja, der reguliert sich selbst über Reviersysteme. Zweitens, die Frage ist, können wir überhaupt regulieren? Ja, wenn wir uns die Jagdstrecken, die der Deutsche Jagdverband seit 1991 veröffentlicht, anschauen, dann steigen die. Nicht immer, da sind so Wellenbewegungen drin, aber nur so als simples Beispiel. Im ersten, zweiten Jahr nach der deutschen Wiedervereinigung sind 300.000 Wildschweine geschossen worden. Irgendwann vor 2, 3 Jahren waren wir mal beim dreifachen Wert, also 900.000. Bei Rehen und Hirschen, so die 3 Hauptwildarten, aber auch bei Füchsen hast du genau die gleiche Entwicklung. Wenn also die Jagdstrecken immer länger werden, dann scheint das mit dem Regulieren schlicht und ergreifend nicht zu funktionieren. Die Jäger behaupten natürlich, das ist die moderne Landwirtschaft, das ist der Maisanbau, das ist das Wintergetreide, was die Rehe über den Winter füttert und so weiter und so fort. Und wenn wir nicht schießen würden, dann wären es noch viel mehr. Darüber kann man streiten, aber wie auch immer, Regulierung scheint nicht zu klappen. Ja, und eine weitere wichtige Sache ist, regulieren ist eigentlich insofern ein Unwort, weil sehr viele Menschen die Funktionen im Ökosystem oder in Ökosystemen, sprechen wir ruhig in Plural, auf den Aspekt regulieren reduzieren. Und das ist irgendwie Kokolores. Ja, die moderne Biologie ist sich eigentlich einig, dass Regulation, wenn es sie denn gibt, eigentlich von unten nach oben stattfindet. Also es gibt trophische Ebenen. Die unterste trophische Ebene, das sind die Bodenmikroben. Die darüberliegende trophische Ebene, das sind die Pflanzen. Dann kommen die Pflanzenfresser und dann kommen so mehr oder weniger als letzte relativ kleine Ebene, kommen die Fleischfresser, die sich von den Pflanzenfressern ernähren. Ja, und die Anzahl der Bodenmikroben bestimmt die Anzahl der Pflanzen, die auf dem Planeten hier wachsen. Die verfügbaren Pflanzen bestimmen die Anzahl der Pflanzenfresser. Und die Anzahl der Pflanzenfresser bestimmt die Anzahl der Fleischfresser, der Karnivoren. So funktioniert im Prinzip ein Regulationsmechanismus. Aber das, was da sonst noch passiert, da gibt's ganz, ganz viele Kooperationen zwischen Tieren und Pflanzen, zwischen Pflanzen untereinander, die sich ergänzen und wieder mit Bodenmikroben. Und dann gibt's Wechselwirkungen. Das sind sogenannte trophische Kaskaden. Ja, da hast du dann einen Spitzenpredator, wie den Wolf zum Beispiel, der über mehrere Ebenen, über die Pflanzenfresser bis runter zu den Pflanzen, irgendwelche Wirkungen zeigt, die mit Regulieren nichts zu tun haben, aber die was mit Einflussnahme zu tun haben, im Zweifelsfall auch was mit Kooperation zu tun haben. Also Ökosysteme sind außerordentlich komplex und zu behaupten, wir würden regulieren, ist einfach Unfug. Also, und ganz, ganz wichtig ist eins, du hörst allenthalben den Spruch, der Wolf reguliert Schalenwildbestände und die sind ja dem Wald schädlich. Mhm. Das ist leider auch Quatsch.
Okay.
Und zwar brauchst du dafür brauchst du eigentlich nur die Dreisatzrechnung zu bemühen. Ja, wir können relativ leicht ausrechnen, was Jäger auf einem Hektar Fläche erlegen. Ja, wir haben 11 Millionen Hektar Wald, 3 Millionen Hektar Freifläche, wo sich noch Wild aufhält, ne, sind 14 Millionen Hektar. Und dann teilst du einfach die Jagdstrecken, die der Deutsche Jagdverband veröffentlicht, durch diese 14 Millionen Hektar. Und dann weißt du, dass ein durchschnittliches deutsches Wolfsrevier 25.000 Hektar etwa groß ist. Ja, und dann kannst du sagen, wir rechnen aus, was erbeuten Jäger durchschnittlich auf der Fläche eines durchschnittlichen deutschen Wolfsreviers. Ne? Und dann guckst du dir an, die 7 bis 12 oder 13 Wölfe, die da rumlaufen, inklusive Welpen, was können die jährlich fressen? Maximal. Und daraus kannst du dann vom Fleisch über ein paar Knochen, die sie noch verwerten, auch die Anzahl der Tiere errechnen, die die reißen. Das ist eine simple Dreiersatzrechnung. Und wenn du das machst, dann kommst du zu dem Ergebnis, dass was Wölfe erbeuten, ja, das ist maximal 10% von dem, was Jäger in, auf dieser Fläche schießen. Mhm. Ja. Und wenn die Jäger aber es schon nicht schaffen, den Wildbestand zu reduzieren, weil die Jagdstrecken ja jedes Jahr immer länger werden, was sollen die Wölfe dann mit den 10%? Zumal diese 10% noch viel zu hoch gegriffen sind. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt dazu. Wölfe durchbrechen Infektionsketten,
genau,
indem sie kranke Tiere
reißen. Sie gehen eben halt schlauer vor. Sie haben andere Kriterien, denke ich mal, bei ihrer Jagd. Ja,
es gibt Bundesförster auf ostdeutschen Truppenübungsplätzen, die ganz klar sagen, seit der Präsenz der Wölfe haben wir nicht nur einen gesünderen Wildbestand, sondern er wird sogar leicht zahlreicher. Das heißt, die Präsenz von Wölfen sorgt eigentlich dafür, dass es eher mehr Wild gibt. Also das Regulieren, was man Wölfen nachsagt im Zusammenhang mit diesem schönen russischen Sprichwort, da wo der Wolf geht, wächst der Wald, das ist Quatsch. Jetzt wird jeder sagen, ja Moment mal, das ist doch, das wird uns doch immer als der große Vorteil, der große Gewinn des Wolfes für uns, für unser Ökosystem verkauft. Und da muss ich dann sagen, diesen Gewinn gibt es durchaus. Mhm. Ja, es ist in Sachsen-Anhalt nachgewiesen worden, dass unter der Präsenz von Wölfen der Verbiss an kleinen Bäumchen zum Teil bis zu 90% zurückgeht.
Weil sich das Verhalten des Schalenwilds ändert.
Genau das ist der Punkt. Das Verhalten der, also Wölfe haben einen gewaltigen Einfluss auf das Verhalten von Beutetieren, also von Pflanzenfressern, sei es Hirsche, Rehe oder Wildschweine. Und das führt auch dazu, dass Jäger in Brandenburg zum Beispiel behaupten, ja, die Reviere sind leer. Die sind nicht leer. Die Tiere verhalten sich anders und die angestammte Form der Jagd, ich hocke auf meiner Stelzenbude, also auf meiner Kanzel und warte, bis das Reh vorbeikommt und mache Peng, das funktioniert halt nicht mehr. Ich kenne gute, erfahrene Jäger, die auch einen sehr, sehr engen Bezug zur Natur haben, die klar sagen, wenn der Wolf in die Eifel zurückkommt, dann wird die Jagd wieder spannend. Dann packe ich meinen Birchstock wieder aus. Das ist so ein Stock, der oben eine kleine Gabel hat, da kannst du deine Büchse anlegen, wenn du schießt. Mhm. So ein Ding nimmst du nur dann mit, wenn du eben nicht auf der Kanzel sitzt und wartest, sondern wenn du auf die Pirsch gehst, also mit eigenen Füßen durch dein Revier ziehst. Mhm. Ne? Dass die Jagd sich an Wolfspräsenz anpassen muss, das steht außer Frage. Aber was ist denn daran so schlimm, wenn die Jäger mal was Neues machen? Mhm. Die sind so verhaftet in ihrem kaiserlich-wilhelminischen Denken, das merkst du selbst an der Sprache. Also die Jägersprache, die erinnert wirklich an Kaisers Zeiten. Ja. Ne? Und da war eben alles anders und jetzt ist wieder alles anders. Also das ist nun mal leider so, dass die Dinge sich verändern.
Sie nennen es Tradition und Sie feiern es.
Ja, Tradition ist wunderbar, aber weißt du, Tradition ist nicht Asche bewahren. Tradition heißt, die Flamme am Brennen zu halten. Das ist Tradition. Und Tradition heißt, Jäger haben sich immer anpassen müssen und jetzt, wo der Wolf zurückkommt, müssen es wieder.
Genau.
Und zwar deshalb, weil der Wolf ganz wichtige Funktionen wahrnimmt.
Richtig.
Ja, der reduziert Wildunfälle, der sorgt für mehr Gesundheit im Wald und der sorgt vor allem, das ist ganz, ganz wichtig, der sorgt dafür, dass unser Wald sich dem Klimawandel anpassen kann. Ich muss dafür ein bisschen weiter in die Forstwirtschaft rausholen. Gibst du mir die Zeit?
Ja, sehr gerne. Ich höre dir sehr gespannt zu.
Man könnte jetzt die Frage stellen, wir sind noch 200 Jahre ohne den Wolf klargekommen. Warum brauchen wir dieses blöde Mistvieh? Ne? Da muss man einfach zu sagen, 200 Jahre auf der Zeitachse der Evolution ist ein Wimpernschlag. Wenn der Wolf 200 Jahre hier als Spitzenpredator nicht mehr aktiv war, dann heißt das nicht, dass das in Zukunft so weitergeht. Das ist jetzt ziemlich nebulös, aber man kann das konkreter machen. Ganz wichtig für den Waldumbau ist die sogenannte Naturverjüngung. Darunter versteht man, dass wir keine Bäume bewusst anpflanzen, sondern dass Altbäume, die im Zweifelsfall auch schon mehr oder weniger krank oder geschädigt sind, ihren Samen zu Boden fallen lassen und daraus wächst ein neuer, junger Baum. Und diese Geschichte ist, wenn du so willst, die Schnellanpassung der riesigen Bäume, die 40, 80, 100, 150 Jahre brauchen, um so groß zu werden, an den stark fortschreitenden Klimawandel. Ja, so ein Baum, der 80, 100 Jahre gebraucht hat, um groß zu werden, sei es eine Eiche, sei es eine Buche oder irgendwas anderes, hat keine Chance mehr, seine Wurzeln in tiefere Bodenschichten zu treiben, wo in trockenen Sommer noch Wasser zu finden ist. Keine Chance, der wird über kurz oder lang sterben. Was er aber machen kann, er kann seinen Nachwuchs anpassen. Und das ist nachgewiesen, dass Bäume das tun. Ja, die nächste Generation ist an trockene Sommer ganz anders angepasst als der Altbaum. Weil der Altbaum hat die Erfahrung gemacht, in trockenen Sommern komme ich nicht mehr ans Wasser, da werde ich geschädigt, also passe ich meinen Nachwuchs, meinen Samen an. Das Problem ist, diese Samen, die da zu Boden fallen und als kleine Schösslinge im Frühjahr aus dem Waldboden treiben, die kannst du nicht mit Zäunen schützen, die kannst du auch nicht mit Plastikrohren schützen. Ja, und dann kann man dann sagen, na gut, dann pflanzen wir die Bäume halt. Aber schon vor 20 Jahren hat man in der Forstwirtschaft festgestellt, wenn du kleine Bäume anpflanzt, die hinken 20, 30 Jahre und noch länger den natürlich ausgesäten Bäumen hinterher. Mhm. Weil das Wurzelwerk wird beim Pflanzen geschädigt und du hast im Zweifelsfall auch Saatgut und kleine Bäumchen, die wurden irgendwo anders gezogen. Die sind an das Bodenleben, an dem Standort, wo sie gepflanzt werden, nicht besonders gut angepasst. Die wachsen trotzdem, aber die wachsen viel, viel schlechter als die natürlich ausgesäten Bäume. Katrin Eder, unsere Umweltministerin, hat jetzt vor 2 Wochen eine neue wissenschaftliche Arbeit über den Wald in Rheinland-Pfalz vorgelegt und behauptet, 80% der hier nachwachsenden Bäume in Rheinland-Pfalz stammen aus Naturverjüngung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt. Ich sehe einfach immer noch sehr, sehr viele Plastikröhrchen im Wald, die man über selbst, also vom Forstbetrieben gepflanzte Bäume drüber stülpt. Aber wenn wir uns die Naturverjüngung dann näher angucken, und ich bin halt jeden Tag mit dem Hund im Wald unterwegs, zum Teil in meinen eigenen Wäldern. Ich habe 3,5 Hektar oder so mit meiner Frau zusammen, wo wir unser Brennholz werben. Laufe also jeden Tag mindestens einmal mit dem Hund durch den eigenen Wald. Da siehst du dann eine kleine Buche. Ne? Und dann sagst du dir, prima, gibt ja noch Naturverjüngung. Und dann guckst du dir das Ding mal genauer an. Und dann siehst du, dass an dieser kleinen Buche der Leittrieb, der dann großen Baum draus werden lässt, 4 oder 5 Jahre in Folge verbissen wurde. Von Rehen. Ja? Und das ist kein Baum mehr. Da sind zwar Blätter dran, das ist nur noch ein Busch. Mhm. Das ist ein Krüppel. Da wird nie mehr eine richtig große Buche draus, weil Rehe und Hirsche halt eben den Leittrieb abgebissen haben. Der schmeckt gut. Ne? Mhm. Und wir wissen halt eben von dem Forstwissenschaftler Eike Schumann aus Sachsen-Anhalt, dass das unter Wolfspräsenz um 90% zurückgehen kann. Ja? Und das ist nur eine Funktion des Wolfes in unserem Ökosystem, die wir kennen. Mhm. Es gibt aber jede Menge andere Funktionen, von denen wir noch überhaupt keine Ahnung haben. Ja, und da wird dann aus dem aktuellen geplanten neuen Bundesjagdgesetz ein richtig böses Politik kommen. Ne? Da werden Interessen bedient und Effekte vorgeschoben, ne? Hilfe für die Waldtierhalter. Und betrogen wird die große Mehrheit, weil wir den Wolf ganz, ganz dringend für die Waldwende brauchen.
Man muss jetzt mal die Frage stellen, wir sind ja immer geneigt, alles in Zahlen aufzurechnen und materielle Werte dagegen zu stellen. Ne? Wie kann man denn den Wert eines Wolfes materiell bemessen?
Gar nicht.
Okay.
Ich kann dir auch erklären, warum. Mhm. Ja, das, was ich hier erzähle, wird sich jeder fragen, was der da erzählt, warum habe ich ja noch nie was von gelesen? Die Erklärung ist ganz einfach. Die Leute, die die Kosten kennen, die durch einen sehr hohen Schalenwildbestand, also Hirsche, Rehe und Wildschweine, ne? Das sind Förster, Forstbeamte, ne? Sind wir uns einig. Die kennen sich da relativ gut aus. Sie wissen also auch genau, welche Kosten verursacht der Wildverbiss, also der Verbiss von Rehen, Hirschen und Wildschweinen an kleinen Bäumchen. Ja, was kostet der Schutz neu von Neuanpflanzungen? Und diese Leute, von denen hörst du sehr wenig. Die sind alle Jäger. Wenn du im Forst arbeitest und hast da irgendwie eine Position, dann musst du einen Jagdschein haben. Die sind im Prinzip in die wilhelminisch-preußische Hierarchie der Jagdverbände eingebunden und die werden im Teufel tun, sich mit Jägern, also mit Trophäenjagdfunktionären, nenne ich sie gerne, anzulegen. Ja, ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen von einer wissenschaftlichen Arbeit von einer jungen Studentin gehört, mir ist leider der Name entfallen, die hat versucht herauszufinden, wie der Wolf sich so auf das gesellschaftliche Gefüge auswirkt. Und die hat Telefoninterviews geführt mit Weidetierhaltern, mit Naturschützern, mit Jägern und so weiter und so fort. Und weißt du, wer ihr keine Auskunft geben wollte? Das waren die Forstleute.
Aha.
Warum? Und die hat einen guten Grund dafür.
Ja?
Ja, die hängen, wenn du so willst, zwischen Baum und Borke. Die sind mehr oder weniger in so einem Spannungsfeld. Wenn sie ernsthaft für den Wolf sprechen, dann würden sie sofort Ärger bekommen mit dem Landesjagdpräsidenten, mit dem Hegeringleiter um die Ecke oder mit sehr wohlhabenden Revierpächtern. Das sind dann Industrielle, die einen großen Teil Staatswald gepachtet haben. Mit denen muss ein Forstmensch leben. Ja, und sich mit den Leuten anzulegen, indem man sagt, ja, der Wolf könnte uns tatsächlich eben in der Größenordnung von so und so viel Millionen eben Kulturenschutz, so nennt man das, wenn man nachwachsende junge Bäumchen vor dem Rehe und Hirsch und Wildschweinverbiss schützt. Ja, also die, so und so viel Millionen Kulturenschutz könnten wir einsparen, einen relativ großen Teil, das wissen wir beide sehr gut. Müsste man natürlich für den Herdenschutz ausgeben, ne, für die Schafe und Ziegen und Fohlen und Kälber, die irgendwo auf den Weiden stehen. Aber unterm Strich würde dann möglicherweise noch Geld gespart. Aber es gibt sehr mächtige und sehr einflussreiche Menschen, die wollen unter gar keinen Umständen, dass solche Zahlen öffentlich werden.
Dann lassen
Leute, die zur Jagd gehen.
Dann lassen wir das mal so stehen und jeder kann sich seinen Teil dazu denken. Dann kommen wir zu deinem nächsten Begriff, den du dir als Unwort ausgesucht hast. Und zwar sind wir jetzt beim Natur- und Artenschutz. Warum ist das denn jetzt bitte ausgerechnet ein Unwort für dich?
Schauen wir uns mal den NABU an. Der NABU ist vorgegangen aus dem Deutschen Bund für Vogelschutz. Das waren in den 50er, 60er, 70er und 80er Jahren, auch noch 90er Jahren, nette, naturliebende Menschen, die wollten vor allem die lieben Singvögel schützen. Ja? Die hatten ihre Nischen, wo die Nistkästen gebaut haben, wo die sich wohlgefühlt haben, wo sie gerne draußen waren. So sind solche Naturschutzverbände entstanden. Ja? Und jetzt sind sie mehr oder weniger am Scheideweg. Ja, ich kenne sehr, sehr gute NABU-Leute, du auch. Ja. Ob wir jetzt Martin Frenk nehmen oder eine Frau, die ich sehr, sehr schätze, Antje Oldenburg, Dr. Antje Oldenburg aus dem NABU-Heidekreis. Das sind alles Leute, die sich sehr gut für den Wolf engagieren. Aber das ist doch alles kein Naturschutz, das ist Menschenschutz. Und das muss endlich mal deutlich werden.
Warte mal, das ist Menschenschutz und kein Naturschutz. Das erläutert
ja,
bitte.
Ja, klar. Das erläutere ich ganz einfach. Die Natur braucht uns nicht. Wir können tausende Arten vernichten und tausend Jahre, nachdem Menschen, die den Lebensraum auf diesem Planeten verloren haben, sich selber ausgerottet haben von mir aus, hat die Natur 10.000 neue Arten gemacht. Also die braucht nicht unseren Schutz. Den Schutz brauchen wir.
Okay.
Das, was NABU, BUND, WWF machen, ist im Grunde genommen der Erhalt von Ökosystemen. Und dieser Erhalt von Ökosystemen dient der Luft zum Atmen kommender Generationen.
Okay.
Aus meiner Sicht gehen die damit nur nicht offensiv genug um.
Ja, okay. Das heißt also im Prinzip, wir betrachten das Problem von der falschen Seite einfach. Wir sagen, wir schützen Arten und Natur, aber im Kern schützen wir unser eigenes Überleben.
Den Lebensraum der Menschen.
Ja, genau.
Den Lebensraum der Menschen schützen diese Leute.
Mhm.
Ja, und das ist den meisten auch bewusst. Was sie noch nicht so ganz hinbekommen, ist ein offensives Auftreten, dieses, was ich jetzt sagte, irgendwie laut und deutlich in die Öffentlichkeit zu tragen. Ne? Das siehst du doch, wenn du jetzt, was weiß ich, so Mainstream-Medien, der SWR, der NDR, der WDR, was auch immer, ne? Wenn die über die erste Lesung des neuen der Änderung des Bundesjagdgesetzes berichten, dann heißt es, ja, der Wolf ist jetzt Thema im Bundestag, stell dich das mal vor. Und hier haben wir einerseits die Weidetierhalter und andererseits die Natur- und Artenschützer.
Ja, das stimmt. Sehr vereinfacht dargestellt.
Also, ja, es geht beim Wolf nicht darum, dass wir hier eine Art in Deutschland zurückkommen ließen, die unsere Natur ein bisschen bunter gestaltet und so als Deko-Objekt. Ne? So kommt das rüber. Der Wolf ist kein Deko-Objekt. der Wolf ist ein eminent wichtiger Bestandteil. Und ich möchte nochmal, ich weiß nicht, ob ich es schon gemacht habe in irgendeiner Folge, wo ich teilnehmen durfte, ich möchte nochmal deutlich machen, welche Rolle der Wolf spielt. Und dafür muss man sich einfach so ein mittelalterliches Gewölbe, so eine Kuppel aus behauenen Steinen vorstellen, die sich alle gegenseitig abstützen. Und der letzte Stein, der da eingesetzt werden darf, ist der sogenannte Schlussstein, auf Englisch Keystone. Die Amerikaner, Engländer sprechen vom Keystone, von der Keystone Species, also die Schlussstein-Art. Das bedeutet, du hast da, sage ich jetzt mal, 8000 Steine, die diese Kuppel bilden, und ein einziger Stein, gegen den stützen sich alle ab. Ja, und das zeigt eigentlich, Wölfe werden immer sehr, sehr wenige sein. Also wir haben immer eine sehr geringe Anzahl von Wölfen, aber die haben eine gewalttätige Wirkung. Und wer jetzt sagt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dem sage ich, schau dir mal an, wie zwei Border Collies 600 Schafe dirigieren. Und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie viel 5, 6, 7 Wölfe auf einer riesengroßen Fläche von 200 Quadratkilometern, welche Wirkung die entfalten. Ne? Mhm. Und ne, wir haben 2000 Wölfe vielleicht inzwischen in Deutschland, eher sind es vielleicht 1600, 1800, irgendwas in dem Dreh. Und denen stehen 10 Millionen Schalentiere gegenüber. Mhm. Ich greife die Zahl jetzt einfach mal. Es sind sehr, sehr viele. Keiner weiß, wie viel es wirklich sind. Mhm. Aber das Zahlenverhältnis ist, wie soll ich das sagen, das geht sehr, sehr weit auseinander. Es gibt ganz, ganz wenige Wölfe im Vergleich zu den Tieren, auf die die Wirkung entfalten. Mhm. Ne?
Du hast diesen Vergleich mit der Schlüsselart, wie es ja fälschlicherweise ins Deutsche übersetzt immer wieder gesagt wird, hast du schon mal gebracht in diesem Podcast. Aber ich sage dir auch, man kann das gar nicht oft genug erklären. Und du hast jetzt noch die Border Collies hinzugefügt. Das ist super spannend, weil das ist sehr anschaulich, um das zu verstehen, weil es wird immer wieder von der Schlüsselart Wolf geredet. Und man denkt, es ist halt einfach eine Schlüsselart. Und in Wirklichkeit steckt da was ganz anderes dahinter. Denn das Verschwinden der Wölfe, also wenn man die jetzt wieder ausrottet, wo wir ja auf dem besten Wege sind, das zu tun, hat natürlich einen sehr großen Effekt auf die eben von dir sehr anschaulich beschriebenen Ökosysteme, die das nicht so einfach verkraften werden, weil wir haben ja eh zu tun. Wir ächzen ja aus dem letzten Loch, wenn du dir anguckst, wie es um unsere Wälder bestellt ist, wie es um die Arten bestellt ist, um das Artensterben und so weiter. Also von daher, ja, ist Schlüsselart eben halt, wie kann man es besser übersetzen?
Ich halte den Begriff Schlusssteinart für
Schlusssteinart.
Guck mal, dieser Waldbericht, den Katrin Eder, unsere grüne Umweltministerin hier in Rheinland-Pfalz jetzt gerade vorgelegt hat, da kommt man zu dem Schluss, dass immerhin ein Fünftel der Bäume gesund sind. Ja, da war die sehr stolz drauf, weil nach den trockenen Sommern 2019 und 2020 war das mal weniger. Da war es nur ein Sechstel. Mhm. Ja, aber das bedeutet im Umkehrschluss, 4/5 unserer Bäume sind krank. Das ist natürlich nicht nur die 200-jährige Abwesenheit der Wölfe. Da spielen viele Faktoren mit hinein. Aber alles das, was den Wald weiter gefährdet. Und das, was die Bundesregierung jetzt vorhat, das Regulieren von Wölfen, in Anführungsstrichen, ja, die wir dringend brauchen, damit wir die Waldwende hinkriegen, das ist ein Fußtritt in Richtung Lebensrecht kommender Generationen.
Ich finde eben halt, dass das Schlimme daran ist, dass Sie das ja in Ihre Argumentation einpreisen, indem Sie sagen, immer wieder betonen, es geht uns ja nicht darum, die Population zu dezimieren oder zu gefährden. Die sollen ihre Aufgabe ja erfüllen. Aber wir müssen die Spitzen begrenzen. Wir müssen in Gebieten, wo der günstige Erhaltungszustand erreicht ist, da kommen wir dann gleich noch zu, da müssen wir einfach den Bestand regulieren. Also Sie gehen damit offensiv um. Sie vermitteln den Leuten, ja, wir haben das Problem erkannt, was die Wolfsfreunde da immer so erzählen, ne? Dass es eben heißt, ja, aber... Sie führen die Menschen damit in die Irre, weil, wie wir wissen, ist jeder Eingriff in die Population hat immense Folgen. Und dieser Eingriff, der jetzt hier geplant ist, ne, wir sprechen ja von 40% der Welpen eines jeden Jahres, hätte zur Folge, wenn du diese Rechnung mal machst, ne, 40%, es überleben doch sowieso nur 50% der Würfe. Das heißt, wenn wir 6 Welpen haben, überleben eh nur 3. Wenn wir da jetzt von vornherein gleich schon mal irgendwie 40% wegnehmen, da bleibt nichts übrig. Diese Rechnung, die ist ganz einfach. Und ich fühle mich wann immer man mir sowas sagt, und das ist jetzt wieder die letzten Tage mehrfach passiert, ja, es geht ja nicht darum, die Wölfe auszurotten. Also wir haben das alles auf dem Schirm. Wir wissen ja die wichtige Rolle der Wölfe. Die sollen ja auch hier sein. Aber, und das ist einfach, das muss jeder wissen, dass das einfach mal echter, purer, blanker Populismus ist. Das entspricht nicht der Wahrheit. Ne? Das hast du jetzt gerade sehr anschaulich dargestellt. Und deswegen,
ich bringe es doch auf einen ganz einfachen Nenner. Erstens, wir brauchen jeden Wolf. Ja. Und zweitens, nur halbwegs intakte Familienstrukturen bei den Wölfen können die wichtige ökologische Aufgabe, die Wölfe zu erfüllen
auch
tatsächlich bringen.
Aber da sagen sich ja, deswegen entnehmen wir ja die Welpen, ne, die sind ja noch nicht eingefügt in diese, Hauptsache die Eltern bleiben bestehen, so sinngemäß. Das ist ja das Argument, was auch immer kommt. Also es ist haarsträubend. Das muss man sich nur einfach mal vor Augen führen. Die sind dann im Juni, ne, 2 Monate alt, vielleicht 10 Wochen maximal, und sollen dann gleich getötet werden, also quasi noch in der elterlichen Obhut. Ich weiß gar nicht, wie die das machen wollen. Da muss man sich ja auch überlegen, ob man die schießt oder ob man die dann wie die Füchse auch erschlägt. Keine Ahnung, was da geplant ist. Die Jäger werden es nur wissen. Aber das muss man sich immer vor Augen führen, dass die eben halt 40% dieser Welpen, die wirklich noch Welpen sind, ne, und ich sage es auch bewusst mal mit diesem Niedlichkeitsfaktor, aber die noch sehr unschuldig sind, aber die ja noch nicht ihre Rolle im Rudel so gefunden haben. Deswegen meint man eben halt, das wäre eben halt besonders weitgerecht, die zu entnehmen. Würde man ja bei anderen Wildarten auch so machen.
Das ist Quatsch. Schau mal, Peter A. Detting, ein Schweizer Wolfswissenschaftler, Autor, der war auch schon bei dir in deinem Podcast zu Gast, hat das in seinem Buch Wolfsdynastien sehr, sehr plastisch beschrieben. Wie eine Wolfsfamilie, ein Wolfsrudel reagiert, wenn auch nur 2 oder 3 Welpen abgeknallt werden. Du bringst die Moral von diesem Rudel komplett in den Keller. Die wandern ab, die suchen sich andere Gegenden. Also das hat dramatische Auswirkungen. Und ich bin der festen Überzeugung, jeder einzelne Wolfswelpe, der abgeknallt wird, hindert die Wölfe daran, das zu tun, was sie dringend tun müssen.
Okay, das leuchtet ein, ja, das stimmt.
Ja, man arbeitet da halt mit so einem, ja, mit, ich sag mal, mit diffusen Gefühlen, wir würden von Wölfen überrannt, was überhaupt nicht passieren kann. Es gab ohne Zweifel mal in Deutschland vor etwa 200-300 Jahren Zeiten, da hatten die Leute Probleme mit Wölfen. Jetzt nicht unbedingt in Form von Überrennen. Denk mal an die ganzen Abenteuerfilme aus dem Wilden Westen, wo dann plötzlich ein Wolfsrudel ein paar arme Trapper angreift, die da um ihr Leben kämpfen müssen oder so. Das sind interessante Narrative, aber inzwischen hast du, selbst bei amerikanischen Filmen, da inzwischen ein Disclaimer drunter, wo drin steht, dass solche Wolfsangriffe auf Menschen nie wissenschaftlich nachgewiesen wurden und dass das eben in diesem Film reine Fiktion ist. Aber mit diesen Ängsten arbeitet die Bundesregierung, indem sie den Leuten sagt, naja, wir müssen die begrenzen, damit wir nicht von Wölfen überrannt werden. Und das ist einfach eine dreiste Lüge.
Okay.
Und einfach zu sagen, wir schießen ja nur die Welpen ab, dann bleiben die Alten übrig. Ja, rein reproduktionstechnisch mag das vielleicht irgendwie darstellbar sein. Aber ich behaupte, wenn du Wolfsfamilien nicht in Ruhe lässt, dann können sie ihre wichtige biologische Funktion nicht wahrnehmen.
Das stimmt. Das ist richtig.
Weil sie traumatisiert sind und weil sie völlig durch den Wind sind.
Genau.
Wir brauchen intakte, funktionsfähige Wolfsfamilien, damit die ihren Job machen können. Die haben einen wichtigen Job zu machen.
Wir wissen ja, dass sie vom sozialen Gefüge den Menschen sehr ähnlich sind und es ist davon auszugehen, dass sie auch bei den Gefühlen den Menschen sehr ähnlich sind oder umgekehrt, wir ähnlich fühlen wie Wölfe, ne? Und das muss man auch immer so ein bisschen auf dem Schirm haben, wenn man darüber so lapidar spricht, dass man 40% der Welpen eines jeden Jahres letal entnimmt. Dann sind wir bei deinem nächsten Unwort, beim dritten und letzten für heute. Und da hast du dir ausgesucht, den günstigen Erhaltungszustand. Das ist ein Unwort? Warum denn das?
Aus meiner Sicht ist das ein fauler Jägerkompromiss aus der FFH-Richtlinie.
Okay, gut.
Da hat man einfach gesagt, wir haben geschützte Arten und wir haben Jäger. Ne? Und wir verbieten den Jägern, eine geschützte Art zu bejagen, damit sich diese Art erholen kann. Und wenn die sich dann soweit erholt hat, naja, dann können wir den Jägern nicht verbieten, diese Art in Anführungsstrichen zu nutzen. Ja, man kann Wild nutzen, indem man es totschießt, um es aufzuessen. Wir wissen ganz genau, dass das bei Wölfen nicht der Fall ist. Man kann eventuell auch, so behaupten die Jäger zumindest, Tiere schießen, um damit Naturschutzarbeit in Form von Regulierung zu leisten. Zum Thema Regulierung haben wir schon was gehört. Ja, In Deutschland sind im letzten Jagdjahr, wo Zahlen vorliegen, 450.000 Füchse geschossen worden. Das hat dem Niederwild überhaupt nichts genützt. Dem Hühnerhalter, dem eventuell, wenn er die Hühner draußen hält, der Fuchs schon mal einen Huhn klaut, auch nicht. Ja. Und wir wissen, wenn man Füchse in Ruhe lässt, der kleine Bruder vom Wolf, dann regulieren die sich wunderbar selbst. Also gibt es eigentlich keinen vernünftigen Grund, Tiere zu schießen, es sei denn, man will sie aufessen, aber Füchse und Wölfe isst niemand. Ja, und dieser günstige Erhaltungszustand ist ein politischer Begriff. Da geht es nur darum, dass sich die EU nicht traut, den Jägern das Jagen zu verbieten. Das muss man vielleicht auch nicht so ganz konsequent tun, aber zumindest haben wir in Deutschland auch noch ein Tierschutzgesetz. Und dieses Tierschutzgesetz besagt, wenn ich ein Tier töte, dann muss ich dafür einen vernünftigen Grund haben. Das Tier muss mein Leben bedroht haben oder ich will das Tier essen. Mhm. Wenn es eine Kuh ist, möchte ich ein nettes Steak haben. Und wenn es ein Huhn ist, dann möchte ich einen Hühnerschlegel auf dem Teller haben. Ne? Dann darf ich das Tier töten, unter Vermeidung von Leiden, ne, für das Tier. Aber wenn ich mir einen Pelz von diesem Tier an die Wand hängen möchte, ist das aus meiner Sicht kein vernünftiger Grund. Und beim günstigen Erhaltungszustand geht es eigentlich auch nur darum, dass man sich nicht traut, den Jägern zu sagen, ihr habt eigentlich keinen Grund, Wölfe zu jagen. Mhm. Ja? Und das Regulieren, wir müssen die Kormorane begrenzen, sonst haben die Fischer haben die Angler keine Fische mehr im Fluss. Wir müssen den Biber begrenzen, weil sonst werden sämtliche Wiesen im Allgäu geflutet. Was haben wir denn noch an Tieren? Wir müssen den Luchs wieder begrenzen, weil der reißt nämlich kleine Rehkitze. Die möchte der Jäger aber in 2 Jahren auf dem Teller haben als ausgewachsene Rehe. Also der günstige Erhaltungszustand, da geht es nur darum, wann kann ich aus Gründen des Artenschutzes, des rein numerischen Artenschutzes, also wie viele Tiere gibt es von dieser Art, den Jägern leider nicht mehr verbieten, die Tiere abzukaufen.
Warte mal, aber ganz kurz, es gibt ja auch Konsens darüber innerhalb der Wissenschaft, dass selbst wenn der günstige Erhaltungszustand erreicht ist, dass das auch noch kein Grund ist, eine Art zu bejagen. Das wird immer wieder betont und da möchte ich auch nochmal großen Wert drauf legen, dass wir das nochmal ansprechen. Nur weil der günstige Erhaltungszustand vielleicht bei den Wölfen irgendwann vielleicht mal erreicht worden wäre, hieße das noch lange nicht, dass man dann die Wölfe hätte bejagen dürfen. Ne? Also um das deutlich zu sagen, das ist kein Grund. Wie du sagst, es muss einen Grund geben, ein Tier zu töten, weil man es nutzen will oder weil es eine Gefahr darstellt. Hier werden einfach Gründe konstruiert, um dieses Tierschutzrecht zu umgehen. Hier wird gesagt, potenziell ist er eine Gefahr für die Menschen. Er ist eine absolute Gefahr für die Weidewirtschaft, ne? Und der Wolf ist eben halt einfach mal, es gibt zu viele. Und da müssen wir einfach eingreifen als Menschen. Die Jäger, die stellen sich wirklich hin, auch Politiker übrigens. Ich habe gerade wieder was gesehen auf Social Media. Mit dem Brustton der Überzeugung, ja, mit einem leeren Blick stellen die sich hin und sagen, der Mensch hat die Verpflichtung einzugreifen, da wo die Natur über die Stränge schlägt. Und das mit Blick auf den Wolf zu sagen, das ist schon wirklich dumm dreist. Anders kann man es nicht nennen.
Das ist in jeder Hinsicht dumm dreist.
Ja.
Jäger haben noch niemals irgendetwas regulieren können.
Nee.
Ja, wenn wir heute einen Schalenwildbestand in Deutschland haben, der höher ist als irgendwo anders auf der Welt.
Ja, aber guck dir.
Auch in Schweden nicht. Wir wissen bis heute nicht genau, ob dieser hohe Schalenwildbestand nicht möglicherweise auch ein Ergebnis der Bejagung ist.
Naja.
In dem Moment, wo ich Tiere bejage, dann übe ich eine Art Ausrottungsdruck aus.
Mhm.
Und das befeuert die Reproduktionsrate.
Richtig.
Es gibt durchaus ernstzunehmende Wissenschaftler, Professor Dr. Josef Reichhoff ist so einer, die ganz klar sagen, Jagd begrenzt eigentlich nicht. Ne? Jagd befeuert die Reproduktionsrate. Bei sehr kleinen Beständen wie dem Wolf, da kann die Jagd durchaus zur Ausrottung führen.
Mhm.
Das ist meine große Sorge. Die Leute, die jetzt sagen, ja, wir wollen die Population so ein bisschen begrenzen, die haben im Hinterkopf, wir wollen den Wolf wieder loswerden. Wir sind 200 Jahre ohne ihn rausgekommen.
Ja, oder die sind einfach doof, die haben es einfach nicht verstanden. Das müssen wir auch nochmal immer auch mit einkalkulieren, ne? Dass viele auch einfach nur Dinge nachplappern. Dass die einfach sagen, ach komm, das ist schon nicht schlimm, wenn wir jedes Jahr 40% entnehmen. Ich glaube, dass es wirklich Menschen gibt, die das glauben, Jagdscheininhaber.
Wenn sie es tun, dann verhindern sie die Waldwende. Wir
Richtig.
Brauchen die Wölfe dringend für die Waldwende. Und jeder tote Wolf, jeder geschossene Wolf ist ein Verlust für den deutschen Wald, der enorm unter Druck steht.
Ja.
Ganz einfach. Und wenn du wenn du jetzt nochmal, ich sag's nochmal, wenn du jetzt die Frage stellst, ja, warum erzählt man das der Förster nicht? Ja, ganz einfach, der Förster ist Jäger. Und der Förster wird sich nicht mit Jägern anlegen, die furchtbar gerne einen Wolfspelz an der Wand haben.
Also ich muss sagen, ich habe mit Förstern gesprochen, die das genauso sehen wie wir, wie du und ich. Und ich habe auch sogar mit Jägern gesprochen, die das genauso sehen wie du und ich. Das müssen wir immer auch an dieser Stelle der Fairness halber sagen. Was ich denen vorwerfe, ist, dass sie das nicht laut tun, dass sie das hinter vorgehaltener Hand tun und dir dann immer sagen, nee, eigentlich denke ich ja genauso. Aber ne, ist hier nicht so angesehen und so, ich bin mal so ein bisschen vorsichtig, ich will mich nicht so aus dem Fenster lehnen. Das ist das, was ich hier mal so jeden Tag höre. Sabine, ich habe viel Kontakt mit Jägern und Förstern, viel.
Sabine, zwei Begriffe in dem Zusammenhang. Kadavergehorsam und Chorgeist. Das sind beides Begriffe aus der wilhelminischen Zeit. Ja? Die hast du aber heute bei Jägern so, wie sie sind. So, als wenn sie aus Kaiserszeiten hier rüber gerettet worden sind. Und darum geht's.
Okay.
Unter den Jägern gibt's einen enorm starken und wichtigen Chorgeist. Und Kadavergehorsam, zumindest wenn es um das Handeln im Wald geht, gibt's auch.
Ja.
Und das ist der Grund, warum dir kein Förster öffentlich sagt, naja, wir brauchen den Wolf.
Richtig.
Das kann er sich nicht leisten. Der ist Jäger. Mhm. Der ist auch Jäger. Und er muss mit Revierpächtern leben, der muss mit Vorgesetzten leben, die sehr gerne zur Jagd gehen, irgendwelche höheren Forstwälte oder sowas. Ja, und Kadavergehorsam und Chorgeist spielt bei Jägern eine enorme Rolle und führt dazu, dass viele Forstleute ganz schön brav die Schnauze halten.
Dann würde ich sagen, lieber Hanno, beenden wir diese Folge. Es gibt viel im Nachgang zum Nachdenken und zum Nachlesen. Und ansonsten hoffe ich einfach mal, dass wir mit dieser Folge einfach mal aufzeigen konnten, wir haben euch durchschaut und du konntest vor allen Dingen unter Beweis stellen, lieber Hanno, dass du verstanden hast, worum es hier wirklich geht. Ich finde das großartig, dass du uns daran hast teilhaben lassen, dass du uns so eine wertvolle Stunde hier geliefert hast, wo wir wirklich diese ganzen Zusammenhänge nochmal gebündelt einfach von dir präsentiert bekommen haben, um das große Ganze in diesem Problem wirklich zu verstehen. Ich hoffe, dass das ankommt, dass einige Leute das mitnehmen, dass vielleicht auch Parlamentarier, die uns hier zuhören, nochmal ihr Handeln überdenken. Ne, sie müssen ja demnächst abstimmen, dass man da vielleicht nochmal in sich geht und sich fragt, ist das hier so richtig, wie ich das geplant habe oder wie man das von mir erwartet. Also ich sage an dieser Stelle vielen herzlichen Dank an dich und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
Sabine, noch ein kurzes Schlusswort. Das, was ich hier erzählt habe heute, habe ich mir nicht irgendwo im stillen Kämmerlein ausgedacht, sondern im Wald. Ich bin jeden Tag mit meinem Hund eine Stunde oder zwei im Wald unterwegs oder im Sattel, im Pferd. Ich sehe die Dinge. Ja, ich sehe nicht jeden Tag einen Wolf, aber was mit Bäumen passiert, was mit unserem Wald passiert, habe ich jeden Tag mindestens eine Stunde vor Augen. Also ich bin kein Theoretiker, sondern das kommt aus der Praxis.
Das merkt man wohl bei dem, was du zu erzählen hast. Das kommt auch genauso rüber. Also, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis Sabine.
Ciao.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.